So, ich möchte mit euch heute über ein wichtiges Thema reden, über das Thema Freundschaft, und zwar über die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Ich finde, es eine ganz besondere Beziehung in der Bibel. Ich habe meinen Sohn David genannt und habe gehofft, dass Tom seinen dann Jonathan nennt, aber der hat dann immerhin den ersten Jonah und den zweiten Nathan genannt. Ich hoffe, dass die drei dann vielleicht die besten Freunde werden. Also da kommt dann auch irgendwie David und Jonathan bei raus. Ich glaube, Freundschaft, das ist voll das wichtige Thema, denn unsere Freunde, das sind doch die Personen, die uns wohl am nächsten sind, mit denen wir viel zu tun haben, die uns beeinflussen und wir verbringen Zeit zusammen. Nach unserer Familie ziemlich, also wohl die engsten und halt auch mit dem Unterschied, also die Familie kannst du dir nicht aussuchen, deine Nachbarn auch nicht, deine Klassenkameraden auch nicht, aber deine Freunde, die kannst du dir aussuchen. Und ich ärgere mich tatsächlich etwas darüber, dass wir im Deutschen nur diesen Begriff "wir sind Freunde" haben. Also das ist für mich irgendwie viel zu wenig. Ich würde mir viel mehr so ein großes Spektrum wünschen, weil, also was ist jetzt ein Freund? Ich denke mir so, also ihr seid jetzt auf was anderem, aber früher, wenn du auf Facebook warst und dann hast du irgendwie drei Sätze mit einem geschrieben und dann so die Anfrage, wollen wir Freunde sein, dann kannst du auf Ja klicken, dann seid ihr Freunde. Und manchmal war noch besser, dann habt ihr gar nicht geschrieben, sondern irgendeine Anfrage. Keine Ahnung, Gregor will dein Freund sein. Ja, okay. Dann hast du irgendwann vielleicht 1000 Freunde auf Facebook. Also ich hatte nicht so viele, aber vielleicht irgendwer. Und abends sitzt du aber trotzdem allein daheim. Also was sind jetzt? Sind wir Freunde? Ist das schon Freundschaft? Wenn du mit jemandem in einer Gruppe unterwegs warst, vielleicht irgendwie hier danach mit 10 Leuten, wart ihr noch im Megis und dann saßt du neben irgendwem und ihr hattet ein ganz gutes Gespräch. Seid ihr jetzt schon Freunde? Oder noch nicht? Oder auch hier in der Jugend, also wir verstehen uns, also ich gehe mal von aus, wir verstehen uns alle untereinander eigentlich ganz gut. Also sind wir schon Freunde? Oder sind manche meine Freunde? Was ist jetzt Freund? Ich würde mir da gerne viel mehr irgendwie, halt mehr Abgrenzung wünschen. Gibt's aber halt nicht. Wenn ich dich fragen würde, wie viele Freunde hast du? Ich weiß nicht, was du sagen würdest. Vielleicht 1000 auf Facebook. Keine Ahnung. Ich habe mich selber gefragt, so, wie viele Freunde hast du? Keine Ahnung, voll die schwere Frage. Was ist ein Freund? Das ist doch eine Person, die irgendwie meinem Herzen voll nah ist, die mir ganz viel, also mit der ich ganz nah bin, was Besonderes. Wenn man mich jetzt fragen würde, wie viele Freunde hast du, würde ich sagen, ich habe super viele freundschaftliche Beziehungen, so hätte ich es jetzt mal formuliert, aber ich habe ganz wenige Freunde. Aber im Deutschen haben wir da irgendwie nur diesen einen Begriff. Aber heute soll es um echte Freunde gehen. Unser Text, der ist heute ganz kurz, ausnahmsweise mal, normalerweise machen wir immer so ein Kapitel oder zwei Kapitel durch. Heute nur 4 Verse und das letzte Thema vor dem Bibelwochenende, das war dann 1. Samuel 17, da ging es, ganz bekannter Text, David gegen Goliath. Ehrlich gesagt, also ein bisschen geärgert habe ich mich, eigentlich durfte ich das Thema machen. Ja, ich war leider nicht da, weil ich auf Fortbildung war und Thompson hat sich's geschnappt. Es sei dir gegönnt, ich hätte es gerne selber gemacht, aber ja, das ist auch voll gut jetzt. Aber halt nicht David gegen Goliath. Also kurz zum Wiederreinfinden, dass ich euch abhole, das ist ja jetzt immerhin schon 2 Wochen her. Die Philister kämpfen gegen Israel, also hier die Schlachtreihen stehen sich gegenüber und dann haben die Philister Joker dabei, Goliath, der Glänzende, weil dem seine Rüstung bestimmt hatte, der einen, der nur die Rüstung den ganzen Tag poliert. Und so steht er in der Sonne und glänzt. Und die Israeliten, die haben voll Angst vor dem. Keiner traut sich, gegen den zu kämpfen. Und der kommt jeden Tag raus und macht sich über die lustig und spottet über die und sagt, komm schon, 1 gegen 1, wenn ihr mich tötet, dann geben wir alle auf. So, ihr müsst nicht mal unser ganzes Heer besiegen. Besieg halt mich. Aber keiner kommt. Ich weiß nicht, was ihr euch angeschaut hattet zum Text. Vielleicht seid ihr ein bisschen darauf eingegangen, wer war dieser Goliath? Also das lohnt sich echt, da mal so geschichtlich ein bisschen reinzuschauen oder so einfach so in die Funde, die es gibt. Wir stellen uns Goliath vor wie halt so einen großen Krieger, also so wie ein Basketballspieler, so wie Willi, nur noch größer als Willi. Und dann haben wir Goliath, aber wir merken so, ey, das ist völlig daneben, wenn wir das mal anschauen, was es da für Funde gab. Goliath ist ein Monstrum, ein Monstrum. Das können wir uns gar nicht vorstellen, das gibt es heute nicht. Und also sonst wären die Menschen, ist ja nicht so, dass da lauter Lappen standen, sondern die waren ja auch schon mal im Krieg. Die haben auch schon mal irgendwie jemanden totgeschlagen. Aber wo die den Goliath sehen, sagen die, sorry, da bin ich raus. Und dann taucht dieser David auf und er hört es und dann gerät er in großen Zorn darüber, dass dieser den Gott Israels verspottet. Da wird der David richtig, der sagt so, hey, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und so läuft dieser David am Ende irgendwie so mit so einem Hirten-Dingsbums und einem Stock, mit dem Stock, muss ich mir abgeben, und so einer kleinen Schleuder rennt er los auf dieses Monstrum zu. Was für eine absurde Szene, Mann. Und der Goliath, der lacht, weil er sagt so, ah, da denkst du, ich bin ein Hund, du kommst mit einem Stock. Aber bam, der Stein voll in den Kopf, der fällt um. David rennt hin, hat kein Schwert dabei, hat er nur einen Stock. Dann nimmt er halt dem sein Schwert und haut dem seinen Kopf runter und den nimmt er mit. Kann man sich heute auch schwer vorstellen, aber gut. Andere Länder, andere Sitten und auch eine andere Zeit vielleicht. Jedenfalls, dann nimmt er diesen Kopf mit und dann geht er in das Zelt vom König rein und sagt so, hey, sozusagen Job erledigt. Und wir steigen da ein, wo der sozusagen in dieses Zelt reinkommt und dann redet er zuerst mit Saul. Dann, der Saul will genau wissen, wer bist du jetzt? Also so ganz genau, davor war das natürlich auch wichtig, aber jetzt ist es schon richtig wichtig. Wer bist du, wo kommst du her, wer ist deine Familie, was machst du so? Und während dieser ganzen Szene ist noch eine andere Person dabei. Und die andere Person, die kriegt die ganzen Gespräche mit. Die andere Person sieht, was auf dem Schlachtfeld passiert. Und auch jetzt nach diesem Kampf sozusagen, steht eine Person mit dabei in diesem Zelt. Und das ist Jonathan. Jonathan ist der Sohn vom König und er ist der Prinz von Israel. Und der steht dabei und der sieht es alles und er hört es alles, was passiert. Und dann geschieht etwas in diesem Zelt und das lesen wir. Das ist nämlich unser Text aus 1. Samuel 18, die Verse 1 bis 4. Da steht, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Saul nahm ihn an diesem Tag zu sich, also den David, und ließ ihn nicht wieder ins Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Kleider, sein Schwert, sein Bogen und seinen Gürtel. Das ist unser heutiger Text, 4 Verse, ich will nur in 2 Punkten darauf eingehen. Mein erster Punkt ist, wunderbar, suche einen David. Jonathan, muss ich dir vorstellen, Jonathan ist der Prinz von Israel und also das, und das ist halt genau so, wie wir uns das vorstellen. Du bist der Prinz, du hast tolle Kleider an, du reitest auf einem Streitwagen wahrscheinlich, du bist reich, du bist einflussreich, du bist mächtig, du bist beliebt und irgendwann mal, also wenn der Lauf der Dinge läuft, wie wir denken, bist du König. Jonathan konnte eigentlich befreundet sein, mit wem er will. Also dem stehen doch alle Türen offen. Jeder würde gerne mit dem Prinz, der bald König wird wahrscheinlich, befreundet sein. Außerdem war Jonathan auch erfolgreich. Also deshalb, der kann sich's echt aussuchen. Jeder von uns würde gerne mit Jonathan befreundet sein, wenn der hier wäre. Ich wäre das schon. Und wir würden uns dann vielleicht auch darum bemühen und so. Also dem stehen echt alle Türen offen. Man nimmt ihn mit offenen Armen im Empfang. Hey Jonathan, cool, dass du da bist. Ich wäre auch gern dein Freund. Klar. Bei David war das eigentlich bis dahin ein bisschen anders gewesen. Der war ein Hirte gewesen. Und außerdem war er auch noch zwischen vielen Söhnen der Letztgeborene. Das ist heute nicht mehr so wichtig, an welcher Stelle du geboren bist. Aber damals als Letztgeborener, mieser Job, miese Aussichten, mit Erbe oder sowas, das wird nichts. Sorry, David. Der war meistens allein auf dem Feld. Und so viele Freunde konnte der sich da auch nicht aussuchen. Aber plötzlich gab es jetzt dieses eine Ereignis und es gab so einen richtigen Hype um David, muss man sagen. Auf einmal, ey, vom Hirten zum Riesentöter. Der wird gefeiert, die Leute, jeder kennt den. Nach der Story, jeder in Israel kannte den. Man liest es auch später, die schreiben Lieder über den, die singen über den, die jubeln dem zu. Vom Schafstall, ey, in den Palast. Denn David wird ja dann sogar Schwiegersohn des Königs. Er kriegt sogar also nicht nur Reichtum und Ehre und Ansehen und Erfolg, sondern er kriegt auch noch die Prinzessin zur Frau. Und damit ey, der Aufstieg an einem Tag von der Schafherde in den Königspalast. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, das sind doch zwei junge Männer, die sind oben angekommen. Die haben es geschafft. Beide ganz on top. Und das ist doch wie ein Match für eine Freundschaft. Das passt doch einfach. Die sind jetzt in einer Familie, sind jetzt Schwager, also in der Königsfamilie auch noch übrigens. Ist schon mal voll gut. Beide sind erfolgreich. David jetzt gerade durch diesen Riesentöter, aber wenn wir zurückdenken, das war das Thema von Michi, die letzte Schlacht gegen die Philister, da ist Jonathan vorgegangen. Und der hat den ganzen Vorposten der Philister auch im Alleingang umgemäht. Und ihm sagt, Herr Jonathan hat diesen Sieg errungen. Also beides sind Kriegshelden. Beides junge Männer, vom Volk eigentlich hochgeachtet, verehrt, mit großen Erfolgen, mit einer riesigen Aussicht. Ist doch irgendwie klar, dass die zwei zusammenpassen. Gleich und gleich, das gesellt sich gern, auch in der Freundschaft oder so. Also Politiker hängen gern miteinander rum und Geschäftsleute auch und irgendwie Sportler meistens auch. So sammelt man sich halt so gleich und gleich. Und so ist es doch eigentlich nichts Ungewöhnliches, müsste man sagen. Ja, David und Jonathan, it's a match, man. Das werden best friends. Aber hier ist nicht die Rede von irgendeiner billigen Freundschaft. So was wir lachen zusammen. Wir lassen es uns zusammen gut gehen. Wir haben jetzt einfach ja auch Reichtum und viele Möglichkeiten. Wir können auf den Putz hauen. Wir können das Leben genießen. Und wir profitieren auch so ein bisschen vom Ruhm des anderen, so ein bisschen Glamour-Lifestyle. Du bist berühmt, ich bin berühmt. Vielleicht fällt ein bisschen was von deinem Glitzer auf mich drauf und so. Und dann bin ich gerne mit dem zusammen, weil ich profitiere von dem. Gibt es auch in Freundschaften. Warum nicht? Ein bisschen sein Image aufpolieren. Aber hier steht in unserem Text, ihre Herzen verbanden sich und Jonathan gewann David lieb wie sein eigenes Leben. Und ich denke mir, wenn das irgendwie so gleich und gleich gesellt sich gern, so ein, wie soll man sagen, Promi-Freundschaft ist es, dann wäre diese Freundschaft spätestens dann zu Ende, wenn einer von den beiden einen Abstieg macht. Spätestens, wenn man irgendwie doch nicht mehr so gleich ist, sondern wenn der eine irgendwie abrutscht, vielleicht nicht mehr im Königspalast lebt, dann würde das beendet, weil, naja, der ist ja jetzt nicht mehr im Glamour. Das wäre billig. Und wir sehen in der Zukunft, dass diese heile Welt ganz, ganz schnell Risse bekommt. Die bekommt ganz schnell Risse, wie David dann wieder den Palast verlassen muss, wie der fliehen muss, wie David jahrelang in der Wüste haust, im letzten Dreck, in der Höhle sitzt, wo die anderen ihr Geschäft reinmachen, wie der verfolgt wird, wie David Staatsfeind Nummer 1 wird, sozusagen vom Helden zum Gehassten. Die Soldaten, für die er gerade den Sieg errungen hat, die rennen nachher mit Saul los und wollen ihn töten. Das musst du dir vorstellen. Das kostet Jonathan fast sein Leben, indem sein Vater einen Speer auf ihn wirft, weil er zu David hält. Das heißt, diese Freundschaft, die ist viel mehr als irgendwie eine billige Freundschaft. Das hier ist echte Freundschaft, das, wovon ich vorher geredet habe. Was sind echte Freunde? All diese Herausforderungen, die sie in der Zukunft erwarten, trennen diese beiden Freunde nicht. Und jetzt ist die Frage, was ist es jetzt, was dazu führt, dass diese Männer wahre Freunde wurden? Was passiert in dem Moment, wo die zwei, ich meine, das stellt irgendwie so eine absurde Szene, die beiden stehen an diesem Zelt, so irgendwie das Heereszelt, königlich auf diesem Schlachtfeld, draußen tobt vielleicht noch der Kampf oder so, die rennen da rum und da stehen diese zwei jungen Männer, der eine in königlicher Kleidung und Rüstung und der andere irgendwie in einer dreckigen Schafskleidung, blutverschmiert mit einem Kopf in der Hand. Und was passiert da? Warum verbinden sich ihre Herzen und hier entsteht eine Freundschaft, eine echte Freundschaft, sage ich mal einfach. Ich bin mir sicher, für eine echte Freundschaft, da gibt es nur eine Sache, es kann nur einen Grundstein geben, der eine Freundschaft halten lässt. Jonathan sah, dass David für Gott eiferte. Jonathan hat gesehen, dass David für Gott eifert. Bevor nämlich David zu dem Goliath rausgeht, da ist er genau in diesem Zelt, wo wir gerade diese Szene beginnen, da ist er auch schon dort. Da geht er in dieses Zelt rein zum König und ich bin mir sicher, der Jonathan war auch wieder dabei, weil er war die ganze Zeit dabei. Und dann hört er diese Worte, die nämlich David zu Saul sagt. Bevor er zum Riesen geht, sagt er, dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters. Kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach. Ich schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von Löwen und Bären errettet hat, wird mich auch retten vor diesem Philister. Da ist ein Mann, ein junger Mann, und der geht in den härtesten Kampf, den es hier gibt, den keiner dieser Männer, von diesen kampferprobten Männern, keiner will den gehen. Aber dieser David sagt, ich gehe den. Warum? Weil erstens, der verhöhnt Gott. Und zweitens, Gott wird mich dafür ausrüsten, diesen Weg zu gehen und den Kampf zu schlagen. Der vertraut auf Gott und er kämpft für Gott. In dieser Situation, in diesem Königszelt zu Saul, stellt er keinerlei Forderungen, keinerlei Fragen. Was kriege ich, wenn ich es mache? Kann ich hier unterschreiben oder so? Gar nichts. Der sagt, hey, der verhöhnt Gott und ich werde hingehen, werde den Tod schlagen, weil Gott wird ihn in meine Hand geben. Ich glaube, Jonathan will eigentlich das Gleiche wie David. Jonathan merkt, hey, hier ist ein junger Mann und der will den geraden Weg gehen. Der will den Weg mit Gott gehen. Es erinnert mich auch ein bisschen an die Szene davor, wo Jonathan diesen Philisterposten sieht und er sagt, hey, vielleicht will Gott ihn unsere Hand geben. Und der zieht los und der erringt auch einen Sieg. Und jetzt sieht er, hey, hier ist auch ein junger Mann und der sagt eigentlich das Gleiche. Der sagt, hey, Gott wird ihn in meine Hand geben. Und der zieht los und schlägt auch eine Schlacht, sogar noch eine krassere. Der sieht hier einen Gefährten, der denselben Weg geht und ihre Herzen verbinden sich. Ich finde es richtig cool, das ist der Auftakt für eine so eine krasse Freundschaft. Und diese beiden Männer, die werden ganz viele richtige Dinge tun. Die beiden Männer werden ganz viele krasse Schlachten kämpfen in ihrem Leben. Die werden durch ganz, ganz tiefe Täler gehen. Die beiden werden den Tod begegnen und wir werden sehen, also nicht heute, aber im Laufe des Textes werden sehen, dieses Band der Freundschaft reicht sogar weit über ihren Tod hinaus. Das schließen sie, indem sie sich gerade gegenüberstehen, in diesem Zelt, in dieser absurden Szene. So ist eine echte Freundschaft. Jetzt ist meine Frage an dich, soll ja nicht nur um David gehen, also und um Jonathan, sondern was ist mit dir? Jetzt bist du an der Reihe. Ich will dich fragen, du hast Freunde, aber ehrlich, jetzt die Frage, warum bist du befreundet mit denen? Warum seid ihr befreundet? Also das ist keine rhetorische, du musst mir nicht antworten, aber du solltest dir selber antworten. Warum bist du mit Leuten befreundet, die deine Freunde sind? Habt ihr gemeinsame Hobbys? Ist es vielleicht lustig zusammen? Sind es interessante Gespräche? Oder vielleicht kennt ihr euch auch schon seit der Kindheit. Einfach euch verbindet schon eine lange Zeit, viel Erfahrung. Vielleicht ist der andere irgendwie auch lustig oder cool und du versuchst was vom Glamour abzubekommen, der manchmal runterglitzert. Warum bist du mit jemandem befreundet? Und ich verstehe das, zum Beispiel gleicher Humor oder Hobbys. Das verbindet und ganz ehrlich, das ist voll okay. Das ist in der Freundschaft voll okay. Ich würde sagen, das kann zu einer Freundschaft führen, die okay ist. Aber halt mehr als okay ist sie nicht. Ist halt okay. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich kann ganz ehrlich sagen, von meiner Seite, meine Zeit wäre mir zu schade für eine Freundschaft, die okay ist. Das würde mir nicht reichen. Dann reden wir halt noch eine Stunde über die Bundesliga. Okay, darf schon auch mal sein, aber war es das? War das alles? Und dann klar, das ist ein lustiger Abend und das ist okay, das darf sein, das hat seinen Raum. Aber war es das? Ich kann dir ehrlich sagen, mir ist zu wenig. Mir wäre es zu wenig. Irgendwann wäre es vorbei. Das sagt, ich weiß nicht. Es reicht mir nicht. Ich würde sagen, wahre Freundschaft bringt immer näher zu Gott. Wahre Freundschaft, die sich lohnt, bringt immer näher zu Gott. Sie ermahnt dich, sie ermutigt dich, sie betet für dich, sie erkundigt sich nach deinem Innersten. Das kann keine mittelmäßige Freundschaft. Das kann keine Freundschaft, die okay ist. Das kann nur eine Freundschaft, die zu Gott führt. Als ich in der Jugend war, das ist auch schon ein paar Jahre her, erinnere ich mich noch, da war ich in meinem ersten Jugendurlaub. Und dann sind wir da halt rum. Und dann irgendwann kam einer aus der Jugend zu mir und der hat mir was gesagt, das habe ich nicht vergessen. Der hat gesagt, hey, ich sehe, dass du auf einem guten Weg bist. dass du Jesus nacheiferst und dass du diesen Weg gehen willst. Und weißt du was? Ich will es auch. Das wäre doch gut, wenn wir den zusammen gehen. Hättest du Lust, dass wir uns einfach regelmäßig zusammen treffen und wir lesen ein Buch und wir beten und tauschen uns halt aus und wollen gemeinsam diesen Weg gehen? Und dann dachte ich, irgendwie ganz schön förmlich, normal entwickelt sich eine Freundschaft nicht so irgendwie, da muss ich noch wo unterschreiben oder wie, also es fühlt sich irgendwie komisch an so, aber es klang halt irgendwie auch logisch und dann dachte ich, ja okay, dann machen wir das doch, ist doch gut. Und dann haben wir uns danach lange Zeit, wir haben uns getroffen, wir haben zusammen Bücher gelesen, wir haben zusammen gebetet, wir haben ausgetauscht, auch über schwierige Sachen und das haben wir eine ganze Weile gemacht. Klar, mit den Jahren hat sich vieles verändert, der Zeitplan, die Verantwortung, die Verpflichtung. Wir sind immer noch gut befreundet, wir treffen uns nicht mehr regelmäßig, aber immer wieder doch und wir haben eine gute Beziehung zueinander. Jetzt heute darf ich Jugendleiter sein, jetzt bin ich also auch immer noch in der Jugend, weiter bin ich nicht gekommen, aber immer bin ich als Jugendleiter, ich bin Gemeindemitarbeiter, ich bin Lehrer an der christlichen Schule und Bartholomäus ist Ältester, der ist Seelsorger, ist ein Mitarbeiter hier und ich würde sagen, diese Freundschaft, die wir damals geschlossen haben in diesem Jugendurlaub, die so ganz förmlich begonnen hat, das war für uns, für mich war das auch ein wichtiger Stein auf dem Weg dahin. Manchmal darf es auch irgendwie so ganz förmlich sein. Ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Wäre irgendwie cool, wenn wir den zusammen gehen könnten. Und jetzt wird es radikal, weil ich meine, also es muss auch radikal sein. Christsein ist radikal. So, Pray sagt in seinem Lied so, war Christus liberal, als er am Kreuz hing. So, nein, Mann, das ist radikal. Deshalb ganz offen mal Karten auf den Tisch für dich, also für dich selber. Überleg mal ganz ehrlich. Welche Freundschaft ist es wert, dass du sie führst? Welche Freundschaft ist es wert in deinem Leben, dass du sie führst? In Sprüche 27 steht, Eisen schärft Eisen, so schleift ein Mann den anderen. Und das gilt übrigens auch für Frauen. Eine Freundschaft sollte dich näher zu Gott bringen. Also eine Frau schleift auch eine andere Frau in der Freundschaft. Wir formen uns gegenseitig. Wir formen uns irgendwo hin. Eine Freundschaft soll dich näher zu Gott bringen. Die soll dich in das Ebenbild Christi schleifen. Dafür ist die Freundschaft da. Macht sie das. Alles andere ist Glitzer drumherum. Hobbys, Humor, Interessen. Alles andere, das ist, keine Ahnung, das ist die Butter auf dem Brot, das ist schön, das macht das Ganze angenehmer und irgendwie leckerer, aber das ist nicht das Brot, das ist nicht das, worauf es ankommt. Das ist nicht das, was nachher satt macht, wo dich weiterbringt. Das ist die Butter drauf und die darf sein, voll. Das ist was Schönes. Aber wenn das Brot fehlt, wird es nichts. Sei ehrlich mit deinen Freundschaften. Ich will das echt heute so rausstellen, sagen so, sei echt ehrlich, weil das so wichtig ist. Und ich kann dir eins sagen, deshalb will ich auch ein paar persönliche Beispiele nehmen, um dir zu sagen, hey, das ist mir wirklich ernst. Ich kann dir sagen, was finde ich die schwierigsten Freundschaften sind die, die du schon lange hast. Die alten Freundschaften, die eingefahren sind in alten Bahnen, wo man irgendwie schon seine Insiderwitze hat, wo schon klar ist, worüber man redet, wo irgendwie... Ja, das hat sich schon eine Kultur darin gebildet. Und ich hatte zum Beispiel auch so eine Freundschaft. Und wir kannten uns halt schon ewig, auch schon da, wo wir noch gar nicht bekehrt waren. Da war ich gar kein Christ. Und so haben sich da eben so Muster eingegangen. Also klar, da hast du halt geredet. Und ich muss ehrlich sagen, es war immer übel lustig. Es war echt übel lustig. Und wir hatten jede Menge coole Sachen zusammen gemacht und so. Es war eine tolle Freundschaft. Aber dann irgendwann... Dann habe ich mich bekehrt und habe gemerkt, so, ich bin voll gern da zusammen und so, aber mir fällt es so schwer, also da was Geistiges zu reden, mal zu sagen, wie es mir innerlich geht. Da habe ich andere Freunde in der Gemeinde kennengelernt nach meiner Bekehrung, da war das viel einfacher, mit denen konnte ich direkt geistig reden. Vielleicht, weil da war man halt schon bekehrt und man hat sich in der Gemeinde kennengelernt, dann redet man darüber, aber diese alte Freundschaft, ich habe mich echt angeschränkt, aber irgendwie fiel mir das so schwer. Das waren wie so Eisenbahnschienen, die schon festgelegt waren. So. Und es war halt lustig, aber halt mehr nicht. Und ich hatte Angst, dass ich dachte, wenn ich jetzt was Ernstes anspreche, dann könnte das kaputt sein. Weil wir lachen halt viel und so. Und dann auf einmal stell dir vor, einer sagt was Ernstes, dann okay, Weißt du, so, will der andere überhaupt darüber reden? Aber ich habe gemerkt, ich muss das machen. Ich muss das machen, weil das reicht mir nicht. Für eine Freundschaft, die okay ist, habe ich keine Kraft. Das reicht mir nicht. Und dann habe ich das auch mal echt angeschaut und ich muss mich wirklich dazu überwinden. Und habe gemerkt, hey, nicht nur mir ist das wichtig, sondern da waren wir alle froh drum. Und ich habe gemerkt, das hat die Freundschaft nicht kaputt gemacht, sondern das hat sie auf eine völlig andere Ebene gebracht. Wir können jetzt offen miteinander reden über geistliche Dinge, über Dinge, die mich belasten. Wir können füreinander beten, wir können über die Bibel reden. Das ist die Beziehung, das ist die Freundschaft zu meinen Brüdern. Das hat sich jahrelang eingefahren. Wir hatten jede Menge lustige Sachen. Aber mir fiel es so schwer, diese Freundschaft auf die Ebene zu bringen, hey, wir wollen geistliche Freundschaft haben. Diese Freundschaft, auch wenn wir Brüder sind, diese Freundschaft muss mich näher zu meinem Gott bringen. Ansonsten reicht es nicht. Und es waren jetzt zwei gute Beispiele, aber es gibt auch Freundschaften, die in meinem Leben zerbrochen sind, wo ich gemerkt habe, es ging halt nicht weiter. Welche Freundschaft ist es wert, dass du sie führst? Schau nach Freunden, die dich zum Heiland bringen. Such danach. Sprich das ganz offen an. Sprich das ganz offen an. Ich will dir den besten Tipp geben, also jetzt mal so unter uns. Ich würde an deiner Stelle heute, wenn du so eine Freundschaft hast, würde ich dann meinen Freund fragen, so, und was denkst du eigentlich von dem Thema? Weil ganz ehrlich, dann muss der reden und du kannst erstmal still sein. Also ich würde es an deiner Stelle zuerst sagen, weil sonst fragt der dich und dann, oh nee, dann musst du antworten. Was denkst du eigentlich vom Thema? Also ich kann dir den Einstieg nicht einfacher machen in dieses schwierige Gespräch. Fragst einfach da mal nach. Das nächste, Punkt 2. Sei ein Freund wie Jonathan. Jetzt haben wir viel durch Jonathans Augen betrachtet. Wir haben Freunde angeschaut. Wir haben geguckt, was macht einen guten Freund aus? Wonach sollten wir vielleicht schauen? Wer ist ein Gefährte, der es wert ist, mein Gefährte zu sein? Aber das ist eben nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, sei auch ein guter Freund. Vers 3 und 4, da steht, und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, gab ihn David, dazu seine Kleider, sein Schwert, seinen Bogen, seinen Gürtel. Was macht Jonathan da? Der schenkt David halt irgendwie seine Klamotten, und seinen Gürtel und seinen Bogen und Schwert. Was bedeutet das? Ich glaube, wir können den Wert von dem, was Jonathan da macht, wir können es gar nicht abschätzen. Wir haben gar keinen, also dann denkst du vielleicht an irgendwie was teure Klamotten, irgendwie so ein Gucci-Pulli oder sowas, was weiß ich. Das ist gar nichts dagegen. Das ist königliche Kleidung. Jonathan zieht seine königliche Kleidung aus. Das ist nicht nur unglaublich wertvoll, was er anhat, sondern das ist auch ein unglaubliches Machtsymbol. Und der gibt es ab und der gibt es David. Dem sein Schwert, wir haben es auch in den Kapiteln davor gesehen, in Israel, wie viele Schwerter gab es da? 2, also inzwischen mehr, weil, also wenigstens Goliath seins hat er ja mitgenommen. Aber, also die haben langsam ein paar eingesammelt von den Philistern, aber davor, es gab 2 Schwerter. Es gab viel mehr Gold im Königreich als Schwerter. 2 im ganzen Land. 1 hat Saul, der König, und 1 hat Jonathan. Und der nimmt dieses eine Schwert und gibt es David. Wenn die Leute jemanden mit diesem Schwert gesehen haben, war klar, entweder das ist der König oder der wird König. Jonathan nimmt dieses Schwert und gibt es seinem Freund. Alter, das ist das Wertvollste, was der hat. Das ist echt krass. Das ist ein Statussymbol. Jonathan gibt für seinen Freund das Teuerste und das Beste. Und ich glaube, in dem Moment, er ist wirklich bereit, David alles abzugeben. Also ich will nicht zu weit vorgreifen, weil die Kapitel kommen ja noch. Aber in Kapitel 23, da sagt Jonathan zu David diese Worte. Er sagt, du David wirst König werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Der gibt sein ganzes Königreich ab. Der sagt, David, du wirst König werden. Offiziell, laut allem, bin ich der König. Ich bin der Prinz, mein Vater ist der König. Allen ist klar, ich sollte der König werden. Aber Jonathan sagt, du darfst König werden. Ich stelle mich zurück. In einer Freundschaft, die darauf aus ist, gemeinsam den Weg zu gehen, ist deine Aufgabe nicht zu schauen, dass dein Freund oder deine Freundin dein bestmöglicher Support ist. Darum soll es nicht gehen, dass der andere immer für dich da ist und immer erreichbar ist und so weiter, sondern deine Aufgabe ist es, dem anderen auf diesem Weg so gut wie es geht zu helfen und selber zurückzustecken. Darum geht's. Du solltest dem anderen helfen, klar auch bei Sachen wie, ich suche einen Job und was weiß ich was, aber das ist wieder Beiwerk. Du solltest dem anderen helfen, näher zu Gott zu kommen. Darum geht's. Das ist deine Aufgabe als Freund und dafür solltest du dein Bestes geben. Du sollst mit ihm kämpfen, dem täglichen Kampf des Glaubens, haben wir am Wochenende viel davon gehört, in diesen täglichen Kämpfen, mit denen wir immer zu tun haben, da solltest du deinen Freund unterstützen. Da solltest du dafür beten. Ich frage dich, betest du für deine Freunde? Haben die einen Platz in deinem täglichen Gebet oder nicht? Fragst du deine Freunde ehrlich, wie es ihnen geht? Nicht nur das Drumherum, sondern ehrlich, wie geht's dir? Ist deine Freundschaft auf dem Level oder nicht? Dann ist sie vielleicht nur okay. Das kostet dich voll was. Das muss dir klar sein. Gute Freundschaft kostet was. Die entsteht nicht von alleine. Das ist nicht so, oh ja, jetzt sind wir gute Freunde. Dann ist man so ein bisschen hin und her. Eine echte Freundschaft kostet was. Jonathan kostet es richtig viel. Wir sehen das hier, das ist nur der Auftakt. Es kostet ihn richtig viele teure Dinge. Die gibt er freiwillig ab. Es kostet ihn den Thron. Das kostet ihn sogar die Beziehung zu seinem Vater. Die beiden verkraften sich und Jonathan stellt sich auf David seine Seite. Das kostet ihn unglaublich viel Mut, das kostet ihn Nerven, das kostet ihn Tränen. All das gibt er. Jonathan zahlt es für seinen Freund, weil ihm im Herzen ist wie ein Bruder. Bist du so ein Freund? Bist du so ein Freund? Ich bin es oft nicht. Muss ich ehrlich sagen, wo ich drüber nachgedacht habe, muss ich ehrlich sagen, oft bin ich es nicht. Oft ist mir wichtig, dass mir um meine Anliegen geht, dass ich meine Geschichte erzähle, dass ich vielleicht meine Sorgen, meinen Müll sozusagen abladen kann, mal loswerden kann, dass es sich um meinen Terminkalender halt drehen sollte, wenn wir uns treffen und so, dass es schwierig ist, Abstriche zu machen. Ich weiß nicht, wie du bist. Ich hoffe, du bist besser. Echte Freundschaft kostet richtig viel. Und Jonathan zahlt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, so ein Bild. Ich fand es ganz cool, was Roman letztes Mal hatte mit dem Iron Man. Ich habe was anderes gewählt. Ich weiß nicht, ob ihr den Typen hier kennt. Das ist, also weiß nicht, wer die Tour de France anschaut, der kennt den. Das ist Tadej Pogacar, der wahrscheinlich gerade beste Fahrradfahrer der Welt. Und der hat dieses Jahr die Tour de France gewonnen. Eine brachiale Herausforderung, was die Typen dort leisten, ist abnormal. Und dieser Tadej Pogacar war der schnellste Fahrer auf Tausenden von Kilometern. Der ist über, keine Ahnung, über 100 Berge gefahren, der hat alles runtergerattert und der war der Schnellste, der war der Beste. Und jetzt steht er auf dem Treppchen, hat eine Medaille, der trägt das goldene Trikot, wie man hier sieht. Das trägst du, wenn du der Erste bist in der Tour de France, hast du dieses besondere Trikot. Du kriegst Sponsorenverträge und Geld, dir steht das alles offen. Und dieser Tadej Pogacar, der steht dort mit goldener Medaille, der hat alles. Aber was man nicht sieht, das ist das hier. Nämlich, dass der Typ nicht alleine unterwegs ist, der hat ein Team. Das ist sein Team, die alle mit dem gleichen Trikot. Und die Leute in seinem Team, das sind spezielle Leute. Die haben nämlich besondere Aufgaben. Da gibt es Leute, die sind dafür da, dass sie vor diesem Tadej Pogacar fahren. Und zwar, damit er den Windschatten kriegt. Und wenn es dann eine gute Strecke gibt, dann gibt es einen, der fährt vor dem und der sucht die richtige Geschwindigkeit, den richtigen Gang, der sucht den richtigen Weg. Dass der Tadej Pogacar, der muss sich keinen Kopf machen. Der schaut gar nicht, der fährt einfach. Der Typ vor ihm sucht den optimalen Weg. Niemals bremsen, niemals irgendwo hinter jemanden ranfahren. Das macht sein Kollege für den. Wenn es dann auf Speed geht, dann tun sich zwei oder drei Typen aus seinem Team vor ihm einreihen und die fahren halt Reifen auf Reifen. Und das heißt, der ist, das kennst du von so einem LKW, da gibt es so einen Windzug und der entsteht auch hier bei den Geschwindigkeiten und die ziehen den in ihrem Windschatten hinterher. Dieser Tadej Pogacar spart beim Fahren bis zu 80% Kraft, weil seine Teamkameraden für den das machen. Die ziehen den durch. Wenn der was trinken möchte, wenn denen das Essen ausgeht, dann lässt einer aus dem Team sich fallen und fährt zum Auto, also zu ihrem Teamwagen, und dann packt er lauter Flaschen ein und keine Ahnung, Powergels und so, und dann muss der Typ, der muss alles geben, weil der muss sein Team einholen. Das heißt, der verbrät sich richtig, der powert richtig, um dann seinem Kapitän, dem Tadej Pogacar, bringt er dann seine Flasche und sein Essen und der kriegt alles geliefert und der Typ kümmert sich drum. Wenn es berghoch geht, dann kommen spezielle Typen, die für die Bergfahrt sind und die haken sich dann vor denen und tun ihm auch wieder. Die geben ihm Windschatten, die ziehen ihn so gut es geht da hoch und dann gibt es das Ereignis, dass die dann manchmal, wenn es schon Endberg ist, dass die Typen vor ihm, man sagt dann sozusagen, die verbrennen sich. Die verbrennen sich, indem die den Vollsprint hinlegen, alles was sie können und ziehen in ihrem Windschatten und alles, ziehen sie diesen Captain hoch, den Tadej Pogacar. Und dann, die nennen das dann Blow Up, die sagen dann, die explodieren die Typen. Wenn die oben ankommen, dann verreißen denen ihre Beine, die können nicht mehr, die sind fertig, die fahren auch nicht mehr sonderlich, die lassen sich zurückfallen, die haben ihren Job gemacht. Aber wenn die da oben ankommen, wenn die Typen vor dem gefahren sind im Windschatten und die haben das auf sich genommen, wenn die Typen sich zurückfallen lassen haben und die Flaschen geholt haben, wenn die sich den Berg hochgequält haben und dabei verbrannt sind, dann startet der Typ. Und dann, Alter, rast er an allen vorbei und wird Erster und holt die goldene Medaille. Das ist, finde ich, irgendwie so voll das coole Bild. Jonathan ist nicht Pogacar in diesem Bild, sondern Jonathan heißt dann halt so wie Almeida, Pulit und Soler. Das sind die Fahrer der zweiten Reihe, die keiner kennt, die nicht dann dastehen, die nicht so gefeiert werden. Das sind dem seine Teamkameraden. Und ich finde es richtig cool, dass in den Interviews und so der Tadej Pogacar, der tut seine Teamkameraden immer ganz hoch loben. Er sagt, hey, das sind die Besten. Weil der weiß, das sind die, die für mich verbrennen, die für mich bereit sind zu leiden, die für mich bereit sind zurückzustecken. Der alles gibt, damit ich eine Flasche Wasser kriege. Und der weiß, hey, ich komme hier vorne an dieses Ziel, weil mich ganz viele mittragen. Das ist, finde ich, so ein cooles Bild für echte Freunde. Meine Frage ist, bist du ein echter Freund? Und hast du echte Freunde? Was bist du für ein Freund? Bist du eine Stütze oder nicht? Betest du oder nicht? Bringt deine Freundschaft dich näher zu Gott oder nicht? Und ich will dir sagen, wenn es nicht ist, dann ändere es oder beende es. Jeder will einen Jonathan als Freund haben, aber wer will Jonathan sein? Ich wünsche mir für die ganze Jugend, für die ganze Generation, die hier sage ich, hey, ich wünsche mir, dass ihr den guten Weg geht. Ich wünsche mir, dass ihr den guten Kampf kämpft. Ich wünsche mir, dass ich in einigen Jahren in der Gemeinde viele Leute sehe, die für Jesus brennen. Die der Welt und den Höllentoren trotzen, indem sie wirklich für Jesus leben. Und ich glaube ganz ehrlich, dass gerade in der Jugendzeit gute Freundschaften unbedingt dafür nötig sind. Und deshalb sage ich, hey, eine gute Freundschaft muss näher zu Jesus führen. Das will ich euch mitgeben. Ich würde jetzt sagen, wir beten noch in den Tischgruppen und danach singen wir noch Lieder.